Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von meiner Seite. Schön, dass ihr alle da seid. Schön auch, dass ein paar Gäste unter uns sind. Freut mich sehr. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl hier bei uns. Dann gebt mir noch eine Sekunde. Ich hatte die Woche ein bisschen rumgespielt und wollte was verbessern, aber das kommt raus, wenn man was verbessern will. Tja, dann müssen wir wohl ohne PowerPoint auskommen. Ist auch jetzt nicht weiter tragisch. Wenn ihr eine Superkraft haben könntet, welche wäre das? Könnt ihr mal für euch überlegen, wenn man ein Superheld wäre oder eine Superkraft haben könnte, vielleicht würden manche sagen, fliegen wäre eine schöne Sache. Oder sich unsichtbar machen, das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Oder vielleicht die Zeit anhalten. Also es gibt einige Superkräfte, die Menschen gerne hätten. Ich persönlich wäre schon froh, dass wenn ich im Büro eine Tafel Schokolade aufmache, ich es wirklich nur bei 2 Stücken belassen kann und nicht gleich die Hälfte oder die ganze Tafel essen könnte. Aber so Superkräfte wären doch irgendwie eine feine Sache. Wenn man sich die Filme anschaut, die Hollywood so produziert, dann merkt man, also so Superheldenfilme sind ganz schön hoch im Kurs. Also so Superman, Spider-Man oder solche Sachen. Oder auch wenn es nur einfach jemand ist, der der Schlauste oder der Stärkste oder der Cleverste ist. Also diese Dinge, die schauen wir uns irgendwie gerne an. Ich glaube, dass Menschen sich das gerne anschauen, weil sie sich insgeheim wünschen, auch so zu sein. Jeder hätte gerne irgendwie eine Superkraft. Und obwohl Christen da eigentlich gar nicht neidisch sein müssten, sind wir es trotzdem dennoch oftmals, und denken uns, ah ja, so zu sein wie der, das wäre doch eine feine Sache. Aber als Christen müssen wir eigentlich gar nicht neidisch sein, weil wir haben auch eine übernatürliche Kraft. Wir haben den Heiligen Geist. Heute am Pfingsten wollen wir uns gemeinsam mal fragen, wer ist das eigentlich? Ist der Heilige Geist nur eine Kraft? Ist er Gott? Was hat es mit ihm auf sich? Weil viele Gemeinden den Heiligen Geist und die Geistesgaben sehr überbetonen, sind wir manchmal in Gefahr, den Heiligen Geist unterzubetonen, weil wir irgendwie vielleicht das ausgleichen wollen oder so oder aus Angst zu haben, in die andere Richtung überzuschlagen. Und ich persönlich glaube auch, dass das Thema auch gefährlich sein kann. Warum kann das Thema gefährlich sein? Weil Menschen gerne Superkräfte hätten. Menschen heilen, prophetische Blicke in die Zukunft, fremde Sprachen sprechen oder auch die Aussicht durch Eindrücke, Träume und Visionen, ja göttliches Wissen zu haben, mehr zu wissen als die anderen. Ja, das ist sehr reizvoll. Von daher ist die Gefahr schon da, den Heiligen Geist ins Zentrum zu rücken und überzubetonen. Und auch diese Kräfte und Gaben, die er mit sich bringt, sehr in den Fokus zu stellen. Bei uns in der Gemeinde, wie gesagt, sind wir eher in Gefahr, ihn zu vergessen oder unterzubetonen. Diese Predigt, die soll keine Predigt darüber sein, warum unsere Ansicht über viele Dinge die richtigere ist und die anderen die falsche vielleicht haben. Nee, also das ist jetzt nicht zielführend. Vielmehr soll sie euch einfach ermutigen. Für mich persönlich ist das Thema nämlich sehr ermutigend. Und auch wenn ich natürlich Gefahren sehe, die mit dem Thema einhergehen, ist es dennoch mal gut zu sagen, was wir da eigentlich für einen Schatz haben. Also erstmal die Frage, wer ist eigentlich der Heilige Geist? Das Problem dabei ist, dass es nur sehr wenig wirklich dogmatische Aussagen in der Bibel gibt. Also Aussagen, die jetzt quasi über ihn getroffen werden. Jesus zum Beispiel sagt, ich bin das Licht der Welt oder ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und da sieht man, da trifft er eine klare Aussage über sich. Aber beim Heiligen Geist haben wir eben nur sehr wenige solcher beschreibenden Aussagen, sondern vielmehr Dinge, die er tut und wie er handelt. Also Beschreibungen von seinen Handlungen und nicht direkt über ihn. Noch schwieriger macht der Umstand ist, dass das Handeln von ihm oft in der Apostelgeschichte erwähnt wird. Und die Apostelgeschichte, die ist eine sehr einzigartige Zeit. Und vieles, was wir da lesen, beschreibt einfach die Dinge, wie sie passiert sind, wie alles gestartet ist. Aber nur weil es beschreibt, wie Dinge passiert sind, heißt es noch lange nicht, dass die Dinge immer so laufen müssen. Also in der Apostelgeschichte sehen wir vieles Beschreibende, aber ich glaube weniger vieles Vorschreibende. Also von daher kann man schlecht sagen, ach, der Heilige Geist ist an Pfingsten so und so gekommen und jetzt muss es genau so aussehen zum Beispiel. Nee, also ich glaube, da muss man auch die Zeit der Apostelgeschichte ja nochmal besonders betrachten. Aber wir können in der Bibel trotzdem einiges über ihn und sein Handeln lernen. Fangen wir mal mit seinem Namen an. Allein schon mit dem Begriff, der in der Bibel verwendet wird, allein da schon kann man schon was lernen. Der deutsche Begriff Heiliger Geist kann für viele erstmal irreführend sein, wenn man bei Geist an ein Gespenst denkt oder so. Und dann denkt man irgendwie ja so vielleicht ein heiliges Gespenst oder keine Ahnung. Also irgendwie im Deutschen ist es vielleicht für manche irreführend. Im Hebräischen wird der Begriff Ruach verwendet, was übersetzt Atem oder Lebensodem heißt. Und im Griechischen lesen wir von Pneuma. Also die Techniker unter euch kennen vielleicht die Pneumatik, die Luftdrucktechnik. Und daher kommt es ja auch, wörtlich Pneuma, Wind oder Lufthauch. Über Jesus wurde gesagt, dass er Fleisch wurde, also ein richtiger Mensch zum Anfassen. Das ist beim Heiligen Geist nicht so. Er wird eher mit dem Wind verglichen. Und beim Wind, man sieht die Auswirkungen, aber den Wind nicht speziell. Ich habe euch für euch mal so ein Windgerät mitgebracht und ihr werdet gleich sehen, die Auswirkungen werdet ihr sehen, aber die Luft an sich, die das bewegt, nämlich nicht. Genau, ich glaube, ihr habt alle die Blätter wackeln gesehen. Die Blätter haben gewackelt, aber den Wind hat man nicht gesehen. Und so ist es, glaube ich, auch beim Heiligen Geist. Man sieht, dass er einen Einfluss hat, man sieht, dass er wirkt, dass er was bewegt, dass er dynamisch ist, aber ihn an sich, so wie Jesus, der Fleisch geworden ist, kann man eben nicht so sehen. Dennoch ist das eine sehr reale Sache. Ohne Wind auf dieser Erde würde, glaube ich, das Ökosystem der Erde zusammenbrechen. Und der Wind ist trotzdem, auch wenn man ihn nicht sieht, sehr real, aber eben nicht so greifbar. Wenn man aber sieht, was er so macht, dann passen die Dinge, die er tut, irgendwie gar nicht so zu einer Kraft. So der Wind ist ja irgendwie so eine neutrale Kraft, die einfach Kraft ausübt. Aber die Sachen, die vom Heiligen Geist erzählt werden oder beschrieben werden, die passen eigentlich viel mehr zu einer Person. Also da heißt es, er lehrt, er verteilt selbstständig Gaben, er gibt Zeugnis, er führt und leitet, er überzeugt, er gibt Befehl, er ruft zum Dienst, er sendet zum Dienst aus, er tritt für andere ein. Ja, in der PowerPoint-Präsentation hätte ich euch noch die Stellen eingeblendet. Bisschen schade, aber okay. Das sind alles Dinge, die eine Person tut. Also das passt gar nicht so richtig zu einer einfachen neutralen Kraft, sondern das ist schon eine Person. Also mit Dingen wie Denkvermögen, Wille, Autorität, Gefühle, eigenes Handeln. Das meine ich damit, wenn ich sage, er ist eine Person. Nicht in Fleisch und Blut, aber dennoch mit Eigenschaften, die Personen haben. Und wir können auch mit ihm interagieren. In der Bibel steht, wir können ihn belügen, ihm widerstehen, ihn betrüben, ihn dämpfen und ihn lästern. Also er ist nicht irgendeine Person nur, sondern eine Person, mit der wir auch interagieren können. Und er ist auch eine Person der Dreieinigkeit Gottes. Gott Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Woran sehen wir, dass der Heilige Geist Gott ist? Also zum einen hat er Namen oder Titel, die auf seine Gottheit hindeuten. Der Geist Gottes, der Geist des Vaters, der Geist Christi, der Geist des Herrn, der Geist Jesus oder der Geist des Sohnes. Es gibt alles Bibelstellen, wo es eben so genannt wird. Also man sieht, okay, das sind Sachen, die wirklich ihn da zugehörig machen. Und man sieht auch, dass er mit Gott gleichgesetzt oder identifiziert wird. Zum Beispiel, wenn Apostelgeschichte 5, wo dann Paulus sagt, du hast den Heiligen Geist belogen, und dann zwei Verse später sagt er, du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Also da sieht man, okay, erst sagt er, du hast den Heiligen Geist belogen, und dann sagt er, eigentlich hast du Gott belogen. Also da wird er mit Gott gleichgesetzt. In 1. Korinther 3 ist die Rede davon, dass wir Gottes Tempel sind und der Geist Gottes in uns wohnt. Also Gottes Tempel, im Tempel wohnt Gott, aber der Geist Gottes wohnt in uns. Also man sieht, das ist irgendwie eine gleiche Sache, es ist austauschbar. Oder 2. Korinther 3 steht, von dem Herrn, der der Geist ist. 2. Korinther 3, Vers 18, wer es nachschlagen will. Diese austauschbaren Verwendungen, die sind nur möglich, weil er Gott selbst ist. Überlegt mal, stellt euch mal vor, jemand von euch belügt mich, hätte ich dann das Recht zu sagen, du hast den Heiligen Geist und du hast Gott belogen? Also das wäre doch sehr vermessen. Oder wenn ich bei jemandem wohne, hätte ich das Recht zu sagen, Gott wohnt bei dir? Natürlich auch nicht, das wäre irgendwie Gotteslästerung. Oder zu formulieren, von dem Herrn, der der Michi ist. Nee, also man merkt, es passt überhaupt nicht. Diese Vergleiche, die sind nur möglich, weil der Heilige Geist Gott selbst ist. Sonst werden diese Gegenüberstellungen, diese Gleichsetzungen komplett daneben. Man sieht also, okay, der Heilige Geist wird mit Gott gleichgesetzt, er ist Gott selbst. Und die Bibel ist sehr klar in der Aussage, dass es nur einen Gott gibt. Also er muss Gott sein und ist ein Teil dieser Dreieinigkeit. Ich meine, wie diese Dreieinigkeit genau funktioniert, werden wir Menschen wohl nie verstehen oder nie in der Gänze verstehen. Es wäre auch sehr vermessen zu denken, dass wir mit unseren kleinen Gehirnen das Wesen Gottes wirklich verstehen könnten. Wir sind ja auch selber erst am Anfang, unser eigenes Gehirn zu verstehen. Von daher ist diese Spannung der Dreieinigkeit, der eines Gottes mit den drei Personen, für mich kein großes Problem, weil Gott einfach größer ist als mein Denken. Aber man kann auch nicht sagen, dass er einfach nur das Innenleben Gottes quasi wäre, so im Sinne von, der Heilige Geist ist die Seele oder das Bewusstsein von Gott. Nee, also dafür ist er viel zu sehr als Person dargestellt. Also er ist so sehr in der Dreieinigkeit gesondert aktiv. Also der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, die bilden irgendwie so eine Handlungseinheit. Jeder der drei Personen wird einzeln klar beschrieben, aber sie sind alle Gott. Zum Beispiel lesen wir viele so Formulierungen in 2. Korinther 13. Da ist die Rede von Gnade von Jesus, Liebe Gottes und Gemeinschaft des Geistes. Und solche Verse gibt es einige, wo so quasi alle drei Personen gesondert dargestellt werden, aber dennoch irgendwie eins sind. Oder 1. Petrus 1, die Vorkenntnis Gottes, die Heiligung des Geistes und die Besprengung mit dem Blut Christi. Oder in 1. Johannes 5, Vers 7 steht, drei sind es, die Zeugnis ablegen, die drei sind eins. Also sie sind irgendwie so eine Einheit. Und auch im Missionsbefehl wissen wir, dass es heißt, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir halten also als Zwischenergebnis fest, der Heilige Geist ist eine Person, mit der wir interagieren können, also belügen oder dämpfen oder lästern. Und er ist auch eine Person der Dreieinigkeit Gottes. Und an Pfingsten feiern wir ja, dass der Heilige Geist zu den Christen gekommen ist. Bei diesem Ereignis haben die Christen in anderen Sprachen gesprochen. Und dann war klar, okay, die haben jetzt den Heiligen Geist. Es gibt Christen aber, die sagen, dass nicht jeder Christ den Heiligen Geist automatisch hat, sondern nur die, welche die Geistestaufe erfahren haben. In der Bibel sehe ich das persönlich nicht. Also, dass unterschieden wird mit Gläubigen mit Geistestaufe und Gläubige ohne Geistestaufe. Vielmehr steht in Epheser 1, 13 und 14, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr gläubig, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbens ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Also da heißt es, in ihm seid ihr, als ihr gläubig wurdet, das Evangelium angenommen habt, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Also die Gläubigen, jeder Gläubige hat den Heiligen Geist. Und das ist so eine ganz klare Sache irgendwie. Dieses versiegelt mit dem Heiligen Geist und das als Pfand, das sind irgendwie ein bisschen ungewohnte Worte, aber es sind einfach zwei Bilder, die die Sicherheit ausdrücken. Der Siegelring, der zeigt die Echtheit von einem Dokument Und das Pfand war die Anzahlung als Bestätigung eines Handels. Also jeder Christ kann sich also sicher sein, dass er diesen Heiligen Geist in sich hat. In 1. Korinther 6, Vers 19 steht: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt? Der Tempel ist ja der Ort, an dem Gott wohnt. In Kapitel 3 wird es Gottes Tempel genannt. Gott wohnt mit seinem Heiligen Geist in jedem Christen. Und das ist eine sehr erstaunliche Aussage. Im Alten Testament gab es eben den Heiligen Geist, der kam nur zeitweise auf Menschen, für so bestimmte Aufgaben so ein bisschen. Aber dass er wirklich wohnt in jedem Christen, daran haben wir uns irgendwie gewöhnt an die Tatsache, aber es ist eigentlich eine Riesensache. Davon konnten die im Alten Testament nur träumen. Aber warum haben wir ihn eigentlich? Was bringt uns jetzt dieser Heilige Geist? Und ich stelle das jetzt sehr vereinfacht dar und sicher nicht vollständig. Und in einer 30-Minuten-Predigt kann man dem auch nie gerecht werden. Aber wir schauen uns dennoch ein paar Sachen an, die wir durch den Heiligen Geist haben. Und das finde ich sehr ermutigend. Als Jesus den Heiligen Geist in Johannes 16, Vers 7 angekündigt hat, sagt er: Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Letzte Woche haben wir Christi Himmelfahrt gefeiert und ohne Pfingsten wäre eigentlich Christi Himmelfahrt ein großer Trauertag. Das wäre der Tag dann gewesen, wo uns Jesus im Stich gelassen hätte. Wo Jesus erst noch bei seinen Jüngern war und dann in den Himmel aufgefahren wäre. Und dann wären die Jünger irgendwie ja, auf der Strecke geblieben. Aber nein, durch den Heiligen Geist wohnt Gott in uns. Er ist unser Beistand. Und das finde ich das eine sehr, sehr schöne Sache. Und das sagt Jesus auch. Er geht, dass der Heilige Geist zu uns kommen kann. Und er wird hier Beistand genannt. Dieser Heilige Geist steht uns bei. Später heißt es dann noch in Johannes 14: Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Da sind, finde ich, zwei starke Formulierungen drin, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit und der Geist der Wahrheit. Also dieses bei uns bleiben in Ewigkeit, ich bin nicht sicher, wie es im Himmel mit dem Heiligen Geist dann so läuft oder wie das dann genau aussieht, aber dennoch bleibt er bei uns in Ewigkeit. Und das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Und er wird halt hier auch der Geist der Wahrheit genannt. Wir leben hier in einer Zeit, in der Wahrheit immer wertvoller wird. Es gibt viele, die den Gedanken von einer absoluten Wahrheit schon grundsätzlich ablehnen. Die sagen, oh, sowas wie Wahrheit gibt es eigentlich gar nicht. Eine absolute Wahrheit zu haben, ist irgendwie nicht mehr modern. Dazu kommt auch, dass der Überfluss an Medien, dadurch ist es sehr schwer herauszufinden, was wirklich Wahrheit ist. Wer spricht denn jetzt die Wahrheit? Und gerade in der heutigen Zeit, wo wir überflutet sind von Informationen und von den Medien, da merken wir, Wahrheit ist ein sehr hohes Gut. Und es ist irgendwie oft ganz schwer herauszufinden, wer zum Beispiel, der jetzt hier berichtet, wer spricht jetzt die Wahrheit? Von daher ist der Heilige Geist, der in uns lebt, ein Stück echte Wahrheit. Und das finde ich richtig schön. Natürlich können Christen selber auch lügen, obwohl sie den Geist der Wahrheit haben. Und natürlich können Christen auch belogen werden. Aber dennoch, dass wir einen Geist der Wahrheit in uns haben, finde ich dennoch sehr, sehr schön. Als Christen soll man uns glauben und vertrauen können. Als Christen sollten wir bekannt dafür sein, ehrlich zu sein und nicht mit Halbwahrheiten zu täuschen. Und auf unser Wort soll Verlass sein. Weiter sehen wir in Johannes 14, da heißt es: Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Da ist dann der nächste Effekt sozusagen vom Heiligen Geist. Er wird alles lehren und erinnern, was Jesus den Jüngern gesagt hat. Es war für die Jünger, denke ich, primär erstmal wichtig, weil die Evangelien dann noch geschrieben werden mussten. Die Dinge, die waren ja noch nicht aufgeschrieben. Und ich denke, diese Aussage ist für die Jünger erstmal sehr wichtig gewesen. Aber auch bei uns sieht man, dass uns der Heilige Geist lehrt und erinnert. Zum Beispiel lesen wir in Markus 13, Vers 11, wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt euch nicht im Voraus, was ihr reden sollt, und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Also der Heilige Geist, ja, redet durch einen oder erinnert einen an Dinge, die jetzt gerade dann wichtig sind. Natürlich kennt man es schon, dass man nach Diskussionen oder Gesprächen im Nachhinein fallen einem manchmal dann die guten Argumente ein. Aber dennoch geht es mir oft so, dass ich oft erlebe, dass ich im Gespräch auf Sachen komme und irgendwie Sachen merke oder sage, wo ich hinterher dann denke, meine Güte, wie bin ich denn jetzt darauf gekommen? Und wo ich dann hinterher eigentlich staune, dass ich denke, boah, aus dem Effekt heraus die passende Antwort zu geben, das geht mir persönlich immer wieder so, dass ich dann merke, wow, das war eigentlich gar nicht ich selber, sondern Gott hat mir durch seinen Heiligen Geist ja geholfen, in dieser Situation richtig zu antworten. In die Richtung geht auch Apostelgeschichte 1, Vers 8, wo es heißt, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also wir haben im Heiligen Geist Kraft empfangen und wir sind befähigt, in der ganzen Welt Zeugen für Jesus zu sein. Weiter sehen wir in Römer 8, dass der Heilige Geist uns hilft zu beten. Ebenso aber auch der Geist, der unseren Schwachheiten zu Hilfe kommt. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Also hier steht klar, okay, also wir Menschen, wir wissen oft nicht, wie wir Gott gegenüber angemessen beten sollen. Und da hilft uns der Heilige Geist, der vor Gott diese Gebete bringt, mit unaussprechlichen Seufzern. Also der Heilige Geist hilft uns in rechter Art und Weise, unsere Gebete vor Gott zu bringen. Finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Weil manchmal fehlen einem die Worte. Manchmal hat man vielleicht auch keine Kraft, große Worte im Gebet zu tun. Gerade wenn man verzweifelt ist oder sehr müde und erschöpft, dann, glaube ich, ist es oft einfach nur genug zu sagen, Herr, du weißt um die Dinge. Und ich glaube, da in solchen Momenten, wenn wir wirklich schwach vor Gott sind, haben wir auch den Heiligen Geist, der die Dinge vor Gott wirklich passend bringt. Ein weiterer schöner Punkt, der aber unter Christen oft viel Verwirrung und Missverständnisse und zu Spaltungen führt, sind die Geistesgaben. Jeder Christ hat mindestens eine Geistesgabe. Zum Beispiel in 1. Petrus 4, Vers 10 heißt es, und dienet einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Oder 1. Korinther 12, Vers 7, jedem aber wird das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Also jedem wird es verliehen. Jeder Christ hat mindestens eine Geistesgabe bekommen, um damit der Gemeinde zu dienen. Da werden verschiedenste Sachen aufgezählt, wie Weisheit, Erkenntnis, Ermahnung, Gastfreundschaft, Sprachenrede, Dienen und so weiter. Also es geht jetzt hier gar nicht so sehr darum, jetzt, wie man die einzelnen Gaben wirklich verstehen kann. Da gibt es nämlich bei manchen Gaben deutliche Unterschiede. Sondern es geht vielmehr darum, dass der Heilige Geist uns zum Dienst für Gott ausrüstet. Er stattet uns aus zum Dienst für Gott. Jeder hat etwas und jeder kann etwas, um Gott und der Gemeinde zu dienen. Manche nutzen das schneller als Ausrede und sagen, oh, dafür bin ich aber nicht begabt. Also als Ausrede soll das nicht dienen, sondern vielmehr als Ermutigung, das zu tun, was man schon gut kann, aber auch neue Dinge auszuprobieren, weil man ja gar nicht weiß, ob einem der Heilige Geist nicht dabei helfen will. Von daher die Ermutigung, nutzt eure Gaben und probiert vielleicht auch mal was Neues aus, auch wenn ihr denkt, oh, ob ich das kann, weiß ich nicht. Aber ich denke, es kann gut sein, dass auch da uns der Heilige Geist auch beisteht und uns befähigt. Die Aposteln waren ja am Pfingsten in der Situation, dass viele Fremdsprachige da waren, die das Evangelium nicht verstanden haben. Und nachdem sie den Heiligen Geist bekommen haben, waren sie befähigt, eben in diesen anderen echten Sprachen zu sprechen und das Evangelium zu verkündigen. Der Heilige Geist hatte zum Beispiel am Pfingsten auch ihnen klar geholfen, Gott zu dienen und das Evangelium zu verkündigen. Aber der Heilige Geist ist nicht nur gut, wenn es darum geht, anderen zu dienen oder ja, was nach außen zu tragen, sondern es ist auch gut, wenn es um unser Innerstes geht, um unseren Charakter, um unser Wesen. In Galater 5, 22 steht, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das sind alles Dinge, die wir Menschen eigentlich sehr, sehr gerne haben. Gott ist unser Innerstes mindestens genauso wichtig wie das, was wir nach außen hin tun. Durch den Heiligen Geist in uns will uns Gott zum Guten hin verändern. Also auch quasi für unseren Charakter ist es sehr, sehr gut und schön, dass wir ihn haben. Aber jetzt komme ich zum Punkt, den ich am allerschönsten finde. Bisher ging es jetzt darum, okay, wer ist der Heilige Geist und was haben wir eigentlich davon? Was gibt er uns? Ah, okay, der hilft uns beim Beten, der gibt uns Geistesgaben, der ist unser Beistand und so. Aber ich denke, der Kern, das finde ich eine andere, aber sehr, sehr schöne Sache. Und zwar durch den Heiligen Geist ist uns Gott ganz nah. Für Christen ist Gott keiner, der irgendwo ganz weit weg wäre. Er ist kein fremder Gott. Er ist auch keiner, der mal eben nur zu Gast kommt und wieder geht. So wie in dem Tischgebet, komm Herr Jesus, sei unser Gast. Nein, er wohnt bei dir. Er ist dir ganz nah. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du gläubig bist, dann weißt du, dass Gott selbst in dir wohnt. Er ist dir nicht fern. Er ist eigentlich so nah, wie man nur sein könnte. Die Dinge, bei denen uns der Heilige Geist hilft, die er uns gibt, die wir durch ihn haben, sind ja schön und gut und auch wichtig. Aber es wäre eben falsch, nur auf das zu schauen, was wir bekommen. Ich denke, es geht hier um die Beziehung zu Gott. Er ist dir nah und will mit dir leben. Und das ist ein Riesengeschenk. Und gerade weil es hier eine Beziehung ist und nicht ein, du musst jetzt das tun und ich benutze dich jetzt als Marionette und du hast gar keine andere Wahl, gerade weil es eine filigrane Beziehung zu Gott ist, deswegen wird auch die Warnung in 1. Thessalonicher 5, Vers 19 geschrieben, den Geist dämpft nicht. Er drängt sich uns nicht auf. Er akzeptiert ein Nein. Und ich glaube, wenn wir sündigen und er uns der Sünde überführt und wir merken, hey, das war jetzt Sünde, das war falsch, dann können wir auch sagen, nee, ist mir egal, mache ich jetzt trotzdem. Und ich glaube, je öfter wir sagen, nö, ist mir egal, desto weniger gibt er uns auch diesen Impuls. Wir dämpfen den Geist. Ich habe am Anfang gesagt, dass Pneuma auch mit Wind übersetzt wird. Von seinen Wurzeln her bezeichnet also das etwas, was selbst in Bewegung ist und andere bewegt. Dieses Bewegen wird aber nicht gewaltsam aufgezwungen. Diesen Wind, den ich mit dem Föhn dargestellt habe, den kann man eben auch dämpfen. Dann passiert nicht mehr viel. Man kann ihn auch dämpfen und dann war nicht mehr viel Bewegung in den Blättern. Hat der Heilige Geist Bedeutung für dein Leben? Auf jeden Fall. Warum? Weil er uns Geistesgaben gibt, weil er uns an Gottes Wort erinnert, weil er uns in unseren Gebeten hilft, weil er unseren Charakter prägen will. Die größte Bedeutung für unser Leben sehe ich darin, dass uns Gott nahe ist. Es geht um die Beziehung zu Gott. Und auf jeden Fall hat der Heilige Geist Auswirkungen auf unser Leben. Auf jeden Fall hilft er uns, überführt und beschenkt und erinnert uns. Aber die Tatsache, dass Gott selbst in mir wohnt, ermutigt mich, wirklich mit und für diesen Gott zu leben. Und es ist ein unfassbarer Trost in Situationen, die wirklich schwierig sind. In Situationen, wo uns ja das Leben an unsere Grenzen bringt. Wenn man irgendwie die Sorgen und Nöte des Alltags, wenn sie zu groß werden, dann wissen wir, Gott ist kein ferner Gott. Er wohnt in dir und ist dir ganz nah. Amen.